Hallo Marleen.
Hallo Katrin.
Das
ist, den Strom verloren.
Muss man gleich mal ein bisschen lauter machen.
Das ist so. Gleich knallt es hier hin, weil hier viel zu viel Kabel auf dem Strom liegen.
Sagst du Bescheid, wenn deine auch noch lauter soll?
Ja, mein Kopfhörer muss noch lauter. Ich höre dich quasi nicht.
Wie ist es jetzt?
Jetzt höre ich die Spülmaschine extrem gut.
Mir vielleicht auch, aber naja. Mal gucken, wie lange die noch läuft.
Kleine Küche. Bisschen Erdwohl geht.
Ja.
Huch, oh, das ist laut. Naja. Gut.
Wir haben ja Getränkeuntersetzer.
Wir haben Getränkeuntersetzer, die wir das ist ein Fangeschenk für den anderen Podcast, den ich mache, Alter Scheitern, wo wir auch mal das Problem haben, dass wir die Getränke immer so knallend abstellen. Da haben wir ganz liebevolle Untersetzer bestickt bekommen. Das können wir jetzt hier fremd benutzen. Sehr schön.
Ja.
Wir trinken weiter Wiesenwein, Tempranillo, den wir irgendwie immer trinken, wenn uns nichts Besseres einfällt. Folge
18.
Ja, Mensch.
Endlich volljährig.
Das ist echt ganz schön rauscht, ganz schön, oder? Rauscht das bei dir auch so da? Tja, wenn das jetzt bei uns im Kopf rauscht, dann rauscht das doch bestimmt auch bei der Aufnahme, oder?
Das stimmt wohl. Was denkst du, wie lange es noch geht?
Tja, es ist eine sehr langsame Spülmaschine. Eine Stunde.
Wow.
Also vielleicht gibt es ein Rauschen, ein bisschen Reproduktionsgeräusche. Ich meine, man muss das auch nicht immer so verstecken mit dem.
Hat halt nicht jeder das Geld, sich ein eigenes Studio hinzustellen.
Ja, nee, muss man ja auch mal neben der Spülmaschine podcasten. Immerhin haben wir hier schon voll die krassen Kabel und voll die fancy Kopfhörer auf und überhaupt. Okay, ein bisschen Angst um den Rechner, weil er hier so komisch auf 7:30 steht.
Und ihr hört übrigens Nerds.
Ah ja, genau. So, haben wir dabei erzählt, ne? Jetzt habe ich auch noch gegen unseren hängenden, gerade nicht in Benutzung befindlichen Kräutergarten gestoßen.
Meinst du das Pony-Terrarium?
Ach, genau, das. Nee, da sind nicht nur Ponys, da ist nicht nur Rainbow Dash.
Was ist denn dann auf der anderen Seite?
Da sind noch so Stinktiere aus dem Ü-Ei.
Ah.
Ja. Wir haben ja auch noch so ein komisches Auto mit dem anderen und da sind so zwei Schafe aus der allseits beliebten Reihe Gute Schafe, Wilde Schafe. Das sind zwei aus der Gute Schafe Reihe, erkennbar an dem weißen Fell. Und zwar Oma Wolle und so ein Springschaf.
Und die wilden Schafe sind schwarz?
Natürlich.
Na.
Ja, ja. Und da gab es dann so ein Hippie-Schaf dazwischen, was irgendwie immer irgendwie was so Rastafari-farbene Mütze auf hatte und getrommelt hat und das einzige friedliebende Schaf in der wilden Schafherde war. Ja, egal. Aber das nur am Rande. Ja, da, ja, wir sind bei mir in der Küche und die ist klein. Aber es ist sehr gemütlich, muss ich sagen. So mit Kerzen und lauschigen Spülmaschinengeräuschen und wir können uns schön gegenüber sitzen. Ich bin nicht zu weit weg vom Mikro. Ich komme mich ja noch ein bisschen näher ran.
Ja.
Und wir haben heute so ein bisschen gedacht, wir machen mal so Sammelsurium.
Genau. Nachdem wir letztes Mal so fokussiert an einem Thema diskutiert haben und auch sehr viele Kommentare dazu gekriegt haben, gerade gestern noch mal eine.
Echt?
Es ging ja um dieses offene und geschlossene Systeme-Thema und da gab es dann noch mal so ein bisschen ich habe Mea Culpa, Linux zu kompliziert dargestellt, ist es mittlerweile nicht mehr. Hat mir heute auch noch mal ein Freund von uns erzählt, der in mein Büro kam, meint, ich habe jetzt auch euren Podcast gehört, man muss es nicht kompilieren. Und
okay.
Aber auch jetzt gestern noch mal ein längeres Kommentar zu auch so einer Geschichte von früher Windows benutzt und dann Linux und erst mit dem Mac irgendwie so richtig so ein Kompetenzgefühl, glaube ich, erlebt, so habe ich das rausgelesen und auch mit der Frage nach Code Year und Code Academy, also weil wir so erwähnt hatten, dass es solche Seiten jetzt gibt, habe ich die beiden dann vorgeschlagen. Aber ja. Genau, das habe ich sozusagen dann schon erledigt. Weißt du, vielleicht kennst du ja noch mehr Seiten, kannst du das dann auch noch vorschlagen?
Ja, es gibt noch Rails, Zombies on Rails gibt es noch.
Okay.
Das ist, hast du dein Telefon auf
Flugmodus? Habe ich gemacht, ja.
Ich nehme mich jetzt gerade erst. Es gibt noch für Ruby zum Lernen, also Ruby ist ja auch eine Programmiersprache, gibt es Zombies on Rails, was halt ein absolut ähnliches Modell ist, nämlich, dass man quasi direkt im Browser anfängt zu programmieren. Mhm. Und zwar, im Moment ist es, glaube ich, so, dass es gibt noch so ein, heißt das Rails für Zombies oder Zombies on Rails? Genau. Also irgendwas mit Zombies auf jeden Fall. Das ist so ein Kurs, richtig, den man macht. Also ähnlich wie bei Code hier auch, dass man richtig so einzelne Lessons hat, die man auch wirklich so über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwie dann bearbeiten soll. Und man programmiert das auch direkt im Browser oder so gemacht hat auch so das direkt im Browser drin. Aber das ist, glaube ich, das ist auch mit Videos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also mit so Lehrvideos, also richtig so E-Learning eben, so alles Mögliche ausgenutzt. Ich merke gerade, dass meine Kopfhörer sehr eng am Kopf sind. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen entspannter. Oh ja. Ah, das ist okay. Das ist ein bisschen weit. Moment. Ein bisschen fummeln gerade. Ich habe sonst Kopfschmerzen. Genau, und um das aber irgendwie machen zu können, oder um da, das fängt jetzt nicht komplett bei Null an, gibt es noch wirklich so einen absoluten Einsteiger-Innenkurs, der empfohlen wird, bevor man diesen Zombies on Rails-Kurs macht, wo man eben schon mal zumindest, glaube ich, so ganz grundsätzliche Ideen von, was ist eine Variable und was ist ein Objekt irgendwie, einem so erklärt wird, oder eben so ganz grundsätzlich, also was ist ein Array und was kann man damit machen, so. Das wird einem auch, glaube ich, da wird gleich gesagt, also falls du noch gar keine Ahnung hast, stopp, dann geh bitte erst auf diese Seite, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber die wir gerne verlinken können. Vielleicht kannst du das uns aufschreiben, da gehört noch so eine andere Seite dazu. Aber also das gibt es eben auch noch, das ist dann mehr so diese Rails-Fraktion.
Okay.
Und dann gibt es ja auch so offline gerade diese Girls on Rails.
Rails Girls
heißt das nicht Girls. Ich will die mal auf Schienen setzen. Genau, das ist ja auch nochmal, das ist jetzt zwar eher offline, aber trotzdem finde ich eine ganz spannende Geschichte. Da fände ich es ja auch mal ganz spannend, falls zufällig eine Person, die das hört, jetzt dabei war bei diesem Event, von dem ich jetzt gleich nur von außen erzählen kann, was es war, wie die Person das denn so gefunden hat, weil das so ein Projekt ist aus Stockholm, Helsinki. Ja, ich glaube, also es war auf jeden Fall Skandinavien. Ich glaube, Stockholm. So, die Idee ist so, an einem Wochenende von, du bringst irgendwie deinen Rechner mit und hast noch gar keine Ahnung vom Programmieren. Also, es ist für Frauen gemacht. Die Idee ist halt irgendwie, Frauen Programmieren beizubringen. Auf eine möglichst coole, nette, eventmäßige, am Wochenende Art. Geht irgendwie Freitagabend los, dann ist es eigentlich quasi so der ganze Samstag und ich glaube, am Sonntag ist dann auch nur noch mal so ein bisschen so und man bringt irgendwie den Rechner mit und macht dann irgendwie und kann dann eben dort von irgendwie, wir installieren mal irgendwie alles auf deinem Rechner, was du dafür brauchst und setzen das alles auf und am Samstag programmierst du dann so deine erste eigene Webanwendung von vorne bis hinten einmal durch und dann gehst du am Sonntag nach Hause mit so einer Idee davon, wo du so starten kannst oder hast dann irgendwie so angefangen, irgendwie mal so starten zu machen. Genau, und das gab es jetzt schon in einigen Städten und eben vor kurzem Mitte April in Berlin. Und da hat sich dann, glaube ich, auch gleich so eine Stammtisch oder Riedel, das sagt man ja nicht mehr, also so eine Runde gegründet, die halt irgendwie dann auch weiter Events irgendwie machen wollen oder sich irgendwie sowieso regelmäßig treffen und also scheint ziemlich gut gelaufen zu sein, so wie das abgegangen ist und falls da irgendjemand zufällig irgendwie, falls eine Person, die das hört, irgendwie dabei war, dann kannst du mir jetzt gerade den Kopf verwarten, ich bin verwirrt.
Entschuldige, ich wollte nur hören, wie der Unterschied ist.
Das ist wahrscheinlich zu laut, oder? Oder?
Ja.
Oder ist wahrscheinlich, ja, also. Also wir hören uns wahrscheinlich so an, als wenn wir uns in der Waschstraße befinden würden oder so. Oh, ja. Genau, und das ist zwar jetzt nicht unbedingt dringend so ein Programmier Online-Programmierlern-Ding, aber es fällt ja zumindest in diese Kategorie von einfach Zugänge finden und das auch irgendwie so cool dazu, also dass es dieser Coolness-Faktor ist, da halt irgendwie auch relativ toll dabei. Die haben ja so ganz tolle Videos und so ein cooles Logo und es ist alles so völlig easy. Mhm.
Ja. Ja. Ich hatte irgendwie also mit einer Person gesprochen, die da nicht dabei ist und das irgendwie doof fand, weil, glaube ich, zu sehr so differenzmäßig mit irgendwie, das ist jetzt für Frauen und deswegen anders, hatte dann aber wiederum den Eindruck, auch weil ich eine Person kenne, die da dann mitgemacht hat in Berlin, dachte ich so, wenn die das macht, dann wird das wohl nicht so sein, weil sonst, das wäre der aufgefallen oder so. Mhm. Aber da wäre ich dann auch nochmal, also ich habe mir das halt gar nicht angeguckt irgendwie so und fände das aber interessant, ob das ein cooles Angebot irgendwie für Frauen ist oder halt dann doch wieder zu sehr so der weibliche andere Weg zu Dingen. Und ich kann mir jetzt aber eigentlich nicht vorstellen, dass es so ist. Irgendwie.
Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, es ist eher so dieses, nicht, dass es irgendwie, also der Ansatz ist, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich eher so ein, wir machen das so Frauen-only, damit die sich sicherer fühlen. Mhm. Und nicht, weil sie anders lernen. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Also von daher, ja, vielleicht findet sich eine Person. Ich wäre gerne hingefahren, das dann zeitlich nicht hinbekommen. Weil ich nämlich, jetzt ziehen wir das vor, oder? Weil ich nämlich tatsächlich, ich hatte so die Idee, ich dachte so, Ruby kannst du irgendwie nicht und klingt irgendwie nett und ich habe immer mal so ein bisschen Versuche gestartet, aber ich lerne nicht gut mit so Lernprogrammen. Habe ich festgestellt. Und auch nicht mit Büchern, sondern ich lerne halt am besten, wenn ich irgendwas mache und am liebsten so, dass mir das irgendjemand erzählt oder ich eben jemanden fragen kann, dann ist natürlich gut so. Irgendwie dachte ich so, ach, das ist dann ein ganz nettes Event irgendwie. Kannst ja mal hinfahren, so, aber ging dann leider nicht. Ich hatte auch schon ein konkretes Projekt im Kopf, was ich dann hätte machen wollen. Das habe ich jetzt ganz alleine umgesetzt. allerdings nicht mit Ruby, sondern mit PHP, ganz schnöde. Genau, aber das war irgendwie ganz nett, weil ich tatsächlich irgendwie eigentlich mit PHP sonst noch nie irgendwas zu tun gehabt habe. Und das war irgendwie so ganz gute Geschichte, das so ein bisschen zu benutzen und mich mal so ein bisschen einzuarbeiten. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich bin echt erstaunt darüber, dass es dann doch der Anfang jetzt irgendwie echt relativ simpel war und der ich jetzt schon fertig bin mit allem, was ich mir so vorgenommen habe und deswegen jetzt mir jetzt schon irgendwie irgendwas Neues überlegen muss, was ich denn jetzt mal als nächstes machen kann. Weil ich ja tatsächlich auf Arbeit irgendwie ist es ja dann oft so, also im Büro, da kriegst du halt einfach so wahnsinnig viel gestellt schon und da sind einfach schon 1000 Schritte vorher schon passiert und dann steigt man so als entwickelnde Person irgendwann ein und dann kannst du halt quasi, wenn du das halt alles vorher noch nie gemacht hast, dann kannst du auch nur das. Mhm. Das ist halt irgendwie dann ab diesem Punkt der Entwicklungsarbeit halt als Einsetzen und das Ganze aufsetzen und so, das hat dann immer schon meistens irgendjemand gemacht.
Mhm. Weil du da ja auch da nicht, also du hast es ja nicht so systematisch gelernt, sondern
nee, überhaupt nicht.
Bist in den Beruf so reingewachsen.
Ja, ich bin da so reingefallen irgendwie und das funktioniert eigentlich ganz gut für mich, so dieses Reinfallen hat bei mir aber immer so dieses Ding von, ich weiß es halt nie von Anfang, sondern ich kann das dann immer so zwischendurch und ich kann dann auch so völlig abgefahrene Sachen, die andere Leute irgendwie noch ewig nicht können, aber dafür kann ich irgendwie grundsätzliche Sachen nicht, weil ich halt nie gelernt habe, wie man irgendwas aufsetzt oder so, weil ich es halt noch nie machen musste. So. Genau, und dann dachte ich so irgendwie so, ah, das ist doch jetzt mal ganz nett irgendwie, ich mache jetzt mal was, wo ich einfach nichts, mir nichts zusammensuche, sondern das alles komplett selber schreibe so und mir halt nur so irgendwelche Dokumentationen irgendwie angucke und irgendwie dann anhand derer dann mir, also wie ich es halt auch irgendwie im Beruf machen würde oder in meinem Lohnjob machen würde, dass ich halt irgendwie mir irgendwelche Foren angucke und halt mir irgendwelche Lösungen irgendwie da irgendwie angucke oder den Code halt lese und dann halt gucke, okay, kann ich benutzen oder nicht. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Und das eine ist irgendwie so ein kleines, das war irgendwie ganz nett, das ist einfach nur so ein Orakel irgendwie. Ich habe von einer lieben Freundin mal vor Ewigkeiten zum Geburtstag so ein Orakel-Kärtchen-Paket bekommen, wo Zitate aus Depeche Mode-Songs draufstehen und das eignet sich absolut hervorragend als Antwort auf jede Lebensfrage, die man so braucht, die man so hat. Also klappt sogar super. Muss ja zu sagen, ich finde die ja ziemlich gut, ne? Depeche Mode, finde ich ja ziemlich toll und das war halt so ein Geschenk für mich. Und das Und ich hatte
sie das selbst gemacht?
Das hat sie selbst gemacht, genau. Die hat auch ganz alle Texte rausgesucht und irgendwie, also das ist ja auch echt eine Riesenarbeit so. Mhm. Und hat mir dann ganz liebevoll so ein kleines Geschächtelchen dafür gebaut und es irgendwie sind es irgendwie so, ich glaube, es sind so knapp 100 Karten. Und neulich hatten wir mal die Situation, dass sie gerne selber eigentlich auch mal welche gezogen hätte davon und dann ging das aber nicht, weil sie sie ja nicht hatte und dann dachte ich so, ja, das kann ich eigentlich, müsste das ja gehen, das kann ich ja irgendwie eigentlich mal irgendwie ins Netz stellen, so, dann kann sie das auch haben. Mhm. Und dann habe ich halt das erste Mal in meinem Leben eine, dieses, das irgendwie, ja, so eine Zufallsgeschichte irgendwie gemacht und habe das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen ästhetisch aufgehübscht mit verschiedenen Schriften und verschiedenen Farben und so. Und das ist ganz hübsch geworden, muss ich sagen. Ist echt ganz nett so.
Können wir das auch verlinken?
Ja, ich habe es ja jetzt schon öffentlich gemacht und daher können wir es auch verlinken, genau. Das andere können wir nicht verlinken, aber das ist irgendwie, da finde ich es so ganz lustig, weil ich da ganz viel mit so verschiedenen Medien und verschiedenen Tools, die es schon gibt, jongliert habe. Und zwar lebe ich ja hier in einem Haushalt, wo mehrere Erwachsene ein Haushaltskontingent an Geld verarbeiten. Und ich habe, und dann war so die, wir haben halt irgendwie das, was, wie das so oft in so WGs auch ist, irgendwie, wir haben da so eine Haushaltsbox und da wird irgendwie Geld reingeworfen und monatlich so ein festgelegter Betrag und davon gehen dann halt die Menschen, die irgendwie in diesem Haushalt dazu in der Lage sind und darüber verwalten dürfen, irgendwie. Es piept tierisch, ist das irgendwie. Das ist wahrscheinlich.
Der Kühlschrank, oder?
Ist das der Kühlschrank, der so? Oh, krass. Genau, da gibt es dann irgendwie halt Leute, die das irgendwie ausgeben. Und dann haben wir halt irgendwie gedacht, es wäre irgendwie ganz gut, wenn wir das so ein bisschen im Blick behalten, wie viel wir eigentlich im Monat so ausgeben. Mhm. So. Also das ist eigentlich die Grundidee gewesen. Und das machen wir jetzt so seit ein paar Monaten, oder so, glaube ich, seit ein paar Jahren sogar schon. Und kein Mensch, also wir haben gedacht, gut, dann nehmen wir halt irgendwie, sammeln wir halt so unsere Zettel und am Ende des Monats gucken wir mal, was wir so ausgegeben haben, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wir da eigentlich so reinschmeißen müssen im Monat. Und hat sich aber niemand jemals irgendwie hingesetzt und hat diese Zettel aussortiert und mal geguckt, irgendwie, was wir denn jetzt, also sie werden dann nur gesammelt und das
aber nie zusammen addiert.
Und so, und dann dachte ich, irgendwie, das ist ja doof. Vielleicht kann man das ja irgendwie anders machen und das, dann dachte ich so, es wäre ja irgendwie cool, wenn man irgendwie eine total einfache Art hätte, diese Daten irgendwie zu, ja, einfach zu speichern oder irgendwo schnell einzugeben, um die dann sozusagen am Ende des Monats irgendwie irgendwann mal da zusammenzurechnen, sodass man halt nicht sich nochmal hinsetzen muss, sondern dass es mehr so dass man das halt so in den Alltag so einfließen lassen kann. Und zwar wirklich nur erstmal den Betrag, so, was man so ausgegeben hat. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt und habe dann tatsächlich gedacht, eine Person davon hat kein Smartphone, das heißt irgendwie sowas mit irgendwie mal eben kurz das Smartphone zücken und dann irgendwie da was eintragen, geht halt nicht so. Dann habe ich irgendwie gedacht, könnte man vielleicht irgendwie eine E-Mail schreiben, aber man muss den Rechner aufmachen und so, wenn man halt kein Smartphone hat, dann ist das ja auch blöd. Dann dachte ich so, am coolsten eigentlich SMS schreiben. So. Und dann habe ich halt tatsächlich, ich habe so einen Dienst gefunden, der über den man mit mehreren Telefonnummern an, wenn man an eine bestimmte Nummer, eine deutsche Nummer, eine SMS schreibt, dann wird die an einen vorher eingestellten Account gepusht. Das Ganze ist werbefinanziert, das heißt, man kriegt halt über diesen, auf diesen Account, auf den das gepusht wird, auch ab und zu mal Werbung drauf. Aber erstmal kostet es halt nichts sozusagen. Und was ich ja jetzt gemacht habe, ist tatsächlich irgendwie sowas einzurichten, dass man halt irgendwie an eine bestimmte Nummer eine SMS schreiben. Also die Person, die einkauft, schreibt dann eine SMS an diese Nummer, dann wird die auf Twitter gepusht und diese SMS-Nachricht muss halt hat halt was Vorgegebenes an Informationen irgendwie, unter anderem den Betrag, den man ausgegeben hat. Also die Idee ist, nach dem Einkaufen direkt eine SMS zu schreiben. Das wiederum wird dann ausgelesen, dieser Twitter-Account wird dann ausgelesen. Und und dann in den Datenbank reingeschrieben und dann kann man halt sich irgendwie anhand der...
Wieso Twitter?
Weil das ja irgendwo hingespeichert werden muss. Also man muss ja eine SMS, also ich habe halt überlegt, wo schreibst du eine SMS hin? Also wo...
Also das könntest du wahrscheinlich auch irgendwie, ins Blaue selbst, also statt Twitter was Eigenes dann machen, aber du hast dann einfach einen Dienst genommen, den es eh gibt dafür.
Nein, man braucht halt irgendwas, einen sogenannten SMS-Gateway, der halt das, was du halt als SMS irgendwo hinschreibst, halt abfängt. Mhm. Und das gibt's, also das gibt's halt nicht kostenlos mal eben irgendwo. Das ist halt nichts, was irgendwie, was man mal eben irgendwo hat.
Aber sowas könnte man sich doch wahrscheinlich auf einem Server installieren, wenn man...
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe mal so ein bisschen in die Richtung recherchiert. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden dazu. Das war jetzt nicht so ergiebig wie, naja, nehme ich halt Twitter.
Und jetzt müssen wir alle euren Accounts suchen, wo wir immer ständig diese Zahlen sehen können mit euren Haushaltsaufgaben.
Genau, man könnte ja, genau, es gibt jetzt diesen einen Twitter-Account, der irgendwie, den ich halt angelegt habe, der jetzt nichts beinhaltet, außer kryptische Zeichenketten, die halt nur für die Menschen, die halt was damit anfangen können, irgendwie nachvollziehbar ist, was wir denn so im Monat, was wir denn so ausgeben. Also das ist jetzt wirklich, ich glaube, das ist sehr unspannend und ich glaube auch aus Privacy-Gründen jetzt nicht so, ist jetzt nicht so. Ja. Interessanter wäre dann tatsächlich ja die Webseite, mit der das Ganze dann zusammen, also die Anwendung, mit der das Ganze dann zusammengerechnet wird und so. Und ja, das ist aber alles noch, ja genau, und das war irgendwie ganz nett, aber das irgendwie, das hat auch irgendwie Spaß gemacht, das so sich zusammenzuschrauben und so und das funktioniert auch alles schon irgendwie. Jetzt bin ich irgendwie fertig, jetzt brauche ich ein neues Projekt.
Ja, cool.
Ja. Also falls irgendwie Leuten was einfällt, was sie gerne machen wollen.
Oh, sag was nicht so laut, nicht, dass dann alle ankommen und sagen, ja.
Ja, mal gucken. Also ich glaube, ansonsten mache ich das Ganze nochmal, wie so für mobile Endgeräte oder sowas oder das Orakel nochmal in die Schikane. Man ist da ja nie fertig. Genau. Ja. So sieht es aus. Genau, damit habe ich mich in den letzten Wochen auch relativ, also was heißt denn ja, so viele jetzt auch nicht, aber zumindest mehr als mit den Dingen, mit denen du dich so beschäftigt hast, irgendwie noch so. Du bist ja sicher ein bisschen mehr mit den metatechnischen Sachen beschäftigt. Mehr als ich.
Deswegen ergänzen wir uns ja so gut.
Was?
Deswegen ergänzen wir uns ja so gut.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich ganz schön, so von der Kombi her.
Das fällt dir jetzt auf.
Nee, ach, das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist ja eh klar. Genau.
Ja, und zwar, was ich ja gerne eigentlich mal wissen wollte, ist ja, wie war das denn beim Deutschlandradio? Das ist schon ein bisschen her.
Genau, das Deutschlandradio. Eben hast du mich verwirrt, weil du meinst, ja, die Ostergeschichte. Was war denn an Ostern?
Das Osterspecial.
Genau, so lange ist das nämlich schon her. Und jetzt kriegen wir noch kurz hier...
Ah ja, wir kriegen so.
Komm rein, wir sind gerade beim Themenübergang. Das ist perfekt, um kurze... Ablenkungspause zu haben.
Hast du mir ein bisschen Wein geklaut?
Die Weinflasche war nicht auf, deswegen der kurze Lacher. Genau, ich war beim Deutschlandradio.
Kurze Weinflaschenirritation.
Genau.
Okay.
Noch nicht wegen der Weinmenge, sondern nur wegen dem Handling der Flasche. Anders angefragt. Wir hatten eine Anfrage gekriegt, um bei einer Sendung mitzumachen. Das Thema war Podcast-Spezial, so Podcasting allgemein.
Podcasting in Deutschland.
Podcasting in Deutschland war der Titel, ne? Ja. Genau. Und das war genau das Osterspecial von dieser Deutschlandradio-Netzreporter-Sendung. Die haben irgendwie... Ich höre das so ab und zu mal, wenn das Thema irgendwie... Also wenn es über Twitter reinkommt und das Thema interessant ist, gerade für mich so, also gerade so netzpolitische Sachen. Die haben manchmal halt so Talks mit 3-4 Leuten, die dann irgendwie so eine Stunde lang über ein aktuelles Thema reden. Piratenpartei oder sowas. Und... Aber wahrscheinlich auch andere Formate, weil sonst würde das ja nicht dann Netzreporter XXL in Abgrenzung zu der anderen Sendung heißen. Und genau, ich bin dann da hingefahren, war dann im NDR-Studio hier in Hamburg und wurde so live zugeschaltet und die anderen saßen alle in Berlin. Und es war mit Tim Pritlove und den beiden von Schöne Ecken, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
Der eine heißt Cornelius Carter. Das war
genau, nur, Cornelius so Carter. Und der andere, den weiß ich jetzt auch gerade nicht, das können wir ja dann ergänzen. Und Markus Heidmeier heißt, glaube ich, der Moderator der Sendung.
Und dann saßt du da ganz alleine in diesem diesem Aufnahmestudio.
Ja, das war lustig. Ich bin halt irgendwie viel zu früh da gewesen, weil, ja, keine Ahnung, war noch nie beim NDR, wusste nicht irgendwie, ob man da lange auf dem Gelände rumlaufen muss oder ob das vorher noch irgendwelche Vorbereitungsphasen gibt oder so. Dann kam ich irgendwie da beim Pförtner an und hatte halt auch vorher per Mail irgendwie Bescheid gekriegt, dass ich mich beim Pförtner melden soll. Und habe halt gesagt, in welcher Sendung ich da jetzt zu erscheinen habe. Und dann hatte er so eine Liste und konnte mir dann sagen, wo ich hin muss, in welches Gebäude und welchen Raum. Und das war halt so ein Studio, wo an der Tür dann irgendwie ein Zettel war mit, ich soll mich bei im Büro so und so melden irgendwie, wenn ich, also Leute, die da in dieses Studio müssen, nicht jetzt für mich speziell.
Achso, das hätte ich jetzt mal hübsch gefunden.
Ja, also nee, das ist einfach so, hier dieses Studio wird verwaltet von Büro so und so, mhm. Wenn sie was mit diesem Studio zu tun haben, gehen sie in dieses Büro.
Okay.
Und da saß dann so eine nette junge Freundin und meinte, ach Gott, sie ist schon, sie sind ja schon viel zu früh dran, und, ja, dann kommen sie mal mit, und dann hat sie mich einfach in dieses, in diesen Raum eingelassen. Das war dann so ein holzvertäfeltes, so ein Raum halt, mit an der Wand halt so einem Schreibtisch mit einem Rechner, wo irgendwie Windows XP drauf lief mit dem blauen Standard-Hintergrundbild und dann noch irgend so eine Gerätschaft, so ein größeres Ding, wo ich jetzt nicht genau weiß, was das tut, stand da rum, und ein Headset. Ich glaube auch noch ein Telefon. Und da war so eine Trennwand und auf der anderen Seite davon nochmal so was Ähnliches und noch so ein Kleiderständer. So. Und eine Uhr. Die Uhr hatte irgendwie so einen Defekt. Die hatte irgendwie so eine Delle, und deswegen hat sie immer so ein bisschen langsamer getickt zwischen 18 und 20 irgendwie. Und dann saß ich halt in diesem Raum noch so fast eine halbe Stunde und hab dann halt irgendwie ein bisschen gelesen, weil ich irgendwie ein Buch dabei hatte und sonst ja nichts zu tun. Und was mir gleich aufgefallen ist, ist, dass das Headset von Beyer Dynamic war. Das berühmte Headset, was die ganzen Podcaster benutzen, die mehr Geld investieren als wir. Genau, und ich hatte halt die Anweisung, dass ich dann einfach um 10 war, glaube ich, die Aufnahme, dass ich dann um 10 irgendwie dieses Headset aufsetzen sollte, und dann würde das halt losgehen. Und dann habe ich das irgendwie kurz vor 10 angezogen. Und dann kam irgendwann eine relativ laute, schrille Stimme mit: Hallo Hamburg! Ja, Hamburg! Leitung steht! Okay, ich schalte durch! So. Und so, okay? Und dann irgendwie so Tim, der meinte so: Oh, hallo Katrin! Und dann war ich sozusagen in dem Gespräch der Leute, die da in Berlin im Studio saßen, schon drin. Und der Moderator war noch gar nicht im Studio, weil der nochmal irgendwie auf Toilette musste oder so. Mhm. Und dann haben wir das kurz vorbesprochen und dann ging es auch schon los. Und als es dann zu Ende war, war das halt auch so, dass dann irgendwann tatsächlich diese Leitung, die war sozusagen vorprogrammiert, dass die von 10 bis 20 nach 11 oder so geht. Mhm. Und die ist dann halt auch von alleine abgebrochen. Also das war so, da war jetzt irgendwie vor Ort gar nicht eine Person, die irgendwas mit mir zu tun gehabt hätte, außer die mich halt in den Raum reingelassen hat. Aber man hätte jetzt auch nicht flexibel sagen können, das ist gerade so nett, wir wollen noch 10 Minuten länger miteinander reden, weil einfach die Leitung dann weg war. So.
Das heißt, du konntest dich auch gar nicht richtig verabschieden.
Doch, also die Leitung war halt so ein bisschen länger auf als die Sendung, und so, da haben wir dann halt nach der Sendung irgendwie noch ein bisschen länger geredet, und dann meinte der Moderator irgendwann so, jetzt ist die Leitung gleich weg, können wir schon mal Tschüss sagen zu Katrin irgendwie, und wir machen dann auch gleich Schluss. So.
Ah, okay.
Aber wir haben noch so ein bisschen nach der Sendung irgendwie noch ein bisschen geplaudert, also weiß ich nicht, so 5 bis 10 Minuten
angeplänkelt.
Genau. Ja,
wir können das natürlich auch nochmal verlinken an der Stelle. Soweit ich weiß, haben sowohl, also Tim Pritlove hat ja da diese Meta-Ebene irgendwie als Studio, als so Meta, das Konglomerat, also ist glaube ich so der Überbegriff, oder ist das Studio irgendwie. Mhm. Und ich glaube, darüber irgendwie das auch veröffentlicht.
Der hat so ein, also meinst du den Blogpost?
Ja, irgendwas. Also
genau, der hat halt irgendwie zu der Meta-Ebene auch einen Blog, wo er so die übergeordneten Sachen zu seinen Tätigkeiten als Podcaster so.
Da ist es, glaube ich, veröffentlicht. Und Schöne Ecken hat es auch als eigene Episode veröffentlicht, tatsächlich. Das machen wir jetzt mal nicht, oder?
Nee, ach, man findet das ja auch anderswo im Netz, wenn es euch interessiert.
Ja, wir können das einfach verlinken irgendwie. Also es ist wirklich, ist ja kein... Ich glaube auch. Also es war, glaube ich, so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob das dieses öffentlich, obwohl es ist ja gar nicht öffentlich-rechtlich. Deutschlandradio ist ja nicht öffentlich-rechtlich. Ich weiß nicht, ob sie auch diese 7-Tages-Sperre haben, dass sie nur 7 Tage jetzt online haben.
Ich glaube, bei so Podcasts weiß ich gar nicht, ob das sowas.
Stimmt, wenn das als Podcast veröffentlicht wurde, was ich glaube ich gar. Egal, auf jeden Fall, wir werden schon irgendeine Ressource finden, um das nochmal für die Leute, die es noch nicht gehört haben, es nochmal verlinken.
Genau. Also Deutschlandradio ist sozusagen wahrgenommen schon öffentlich-rechtlich. Du hattest mir irgendwann mal erzählt, dass Deutschlandradio und Deutschlandradio Kultur nicht öffentlich-rechtlich sind, aber das sind auch keine Privatsender.
Genau,
so, das ist so
ist staatlich.
Staatlich, genau.
Anders als öffentlich-rechtlich ist es staatlich.
Aber die meisten Leute wissen ja nicht, dass öffentlich-rechtlich und staatlich nicht dasselbe ist. Deswegen wollte ich das nochmal sagen, weil man dann denkt so, hä, denken die, das ist Privatsender? Das sind doch keine Privatsender.
Nein, das ist... Ich habe mal irgendwann was mit Werbung studiert und da habe ich das mal gelernt.
Genau. Fand ich nämlich eine ganz interessante Info. Mhm.
Ja, und? Also ich habe es ja nur gehört. Ich habe erst so ein bisschen die Reaktion gehört, nachdem ich ich habe es ja nicht so mit öffentlichen Auftritten. Und außerdem konnte ich auch nicht an dem Termin. Aber deswegen musste ich mir das dann alles irgendwie eher anhören. Aber so richtig erzählt hast du mir noch gar nichts davon. Ich dachte auch, das machen wir mal einfach mit Mikro an.
Meinst du jetzt, wie ich das Gespräch so wahrgenommen habe?
Ja, irgendwie. Ich kann ja nur erzählen, wie ich es so wahrgenommen habe von außen so.
Also, ich finde solche richtig moderierten Live-Sachen für mich eher schwierig. Also, so, ne, wenn wir so miteinander reden, dann ist das ja, wenn ich jetzt gerade nicht so genau weiß, wie ich mich ausdrücken soll, dann dauert der Satz halt irgendwie eine halbe Minute länger und dann nervt das vielleicht irgendwen, der zuhört und das ein bisschen mehr auf den Punkt will, aber die Personen, die so einen Anspruch haben, hören dann vielleicht auch im Zweifelsfall nicht so gerne Podcasts, also so Laber-Podcasts. Und in so einer Situation, wo es so moderiert wird, habe ich immer eher den Eindruck, dass es halt auch verlangt wird, dass man so auf den Punkt antwortet. Weil sonst auch relativ schnell irgendwie das Gespräch wieder weg, also wird wieder so weiter moderiert irgendwie mit, ja, und wie siehst du das denn irgendwie in Richtung der anderen Person? Und dann geht sowas ja auch irgendwie, das so eine Stunde rauscht dann ja auch relativ schnell vorbei, wenn man die ganze Zeit so konzentriert ist da drauf. So. Ich habe den Anfang nochmal gehört, weil ich das in irgendeiner Playlist drin hatte und gerade nichts, die Hände nicht frei zum Weiterschalten, aber so richtig angehört habe ich es mir nicht nochmal. Und ich fand halt, also das war inhaltlich, glaube ich, so ein bisschen so ein Überblick irgendwie über Podcasting an sich, also und über die, ich weiß es gar nicht mehr, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch aushelfen, über was haben wir eigentlich geredet?
Also es ging tatsächlich, wurde nochmal ganz allgemein erklärt, was eigentlich Podcasts sind.
Genau, das hat eigentlich Tim auch alleine erklärt und relativ ausführlich, wenn ich mich recht erinnere.
Und dann ging es tatsächlich eben auch um so die Fragen, die dann auch relativ schnell eben so aufkommen, so was sind das eigentlich für Themen? Wer hört sich sowas, also nochmal ein bisschen allgemeiner, wer hört sich sowas eigentlich an? Das gehört für mich jetzt mehr so in das Allgemeine rein. Und dann ging es aber auch schon relativ schnell um sowas wie auch nochmal so die Abgrenzung zu klassischen Medien. So irgendwie
klassisches Radio insbesondere.
Also gut, es gab ja auch Video, aber das ist fällt ja immer so ein bisschen hinüber. Jetzt sind wir wieder in der Straße eingefahren. Genau, es piept übrigens gleich 8-mal, hoffentlich. Das bedeutet, dass es fertig ist dann auch. Also das müssen wir, glaube ich, da müssen wir nochmal gleich durch. Das dürfte aber bald soweit sein. Genau, und dann ging es halt so um so ein. Genau, und dann ging es auch, glaube ich, relativ schnell dann um so Themen. Irgendwie, was für Themen sind das eigentlich? Und da war ja eigentlich die Mischung ganz spannend, fand ich so, von den Leuten, die da waren, weil ich ja. Also gibt es ja immer so diesen Tim Pritlove, der irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wie viele Podcast-Projekte am Start hat und irgendwie, wenn ich das richtig mitbekomme, auch das professionell betreibt und damit wahrscheinlich zu den sehr wenigen gehört, die das tun. Und dann, also auch mit eben dann relativ viel Erfahrung, der sowieso irgendwie ständig auf die Bühne gezerrt wird, wenn es irgendwie um das Thema geht so und da irgendwie relativ viel zu sagen hat und so. Und dann so die beiden von Schöne Ecken, die ja so einen mobilen Podcast machen, mit irgendwie rumlaufen Was ja nochmal thematisch auch nochmal anders ist mit Hingehen irgendwo.
Genau.
Und dann ja auch, was ich ja ganz cool finde, auch bei denen, dass die so das Medium-Podcast ja auch nochmal so ein bisschen ausweiten und sowas machen wie nicht nur, dass sie Kapitelmarken benutzen, sondern auch noch jeweils Fotos machen, die man sich dann jeweils auf einem Abspielgerät, wenn das denn Bilder anzeigen kann, angucken kann.
Die stimmt.
Fotos irgendwie, die machen, während sie irgendwo unterwegs sind, so was ich ja eigentlich, also das, als ich das erste Mal bekommen habe von denen, das fand ich ja super charmant, irgendwie so die Idee.
Das ist halt so ein, auch so eine Herangehensweise an Podcasting, die sehr von den technischen Möglichkeiten irgendwie getrieben ist. Also was kann man mit Mikrofonen machen irgendwie, was kann man mit Funkstrecken machen, was kann man mit so einem Dateiformat machen.
Ja.
Genau, das hatte ich auch so, ich habe den ja noch nie gehört, aber das habe ich auch so wahrgenommen. Die haben halt beide einen Hintergrund, dass sie so in der Uni, glaube ich, an der E-Learning, wo sie halt dann auch diese Mittel irgendwie drüber anschaffen und ausprobieren, irgendwie im Rahmen von diesem Podcast. Ja, und wir sind ja dann so das Gegenteil davon irgendwie. So, wir nehmen heute mit Hindenburg auf, ja, sonst machen wir es mal mit Audacity.
Also ich habe Hindenburg gekauft irgendwann. Ne? Was investiert.
Ziemlich rudimentäre Herangehensweise, was das Technische angeht. Lange gar keine Mikrofone gehabt, kein Livestream.
Genau, keine Kapitelmarken. Das wird kein Mensch hört sich, also wir beide hören uns das beide hinterher nicht nochmal an, das wird in...
Genau, und die Encodierung in den Episodenbeschreibungen ist auch kaputt, sodass es irgendwie keine wir haben noch nicht mal Umlaute. So.
Das stimmt, wir sind...
Also wir sind zu Punkrock eher.
Ja.
Und
wir wollen das gar nicht.
Schöne anders. Ecken ist eher so Artrock.
Stimmt, ja, das ist eine schöne Beschreibung. Ja.
Und Tim ist dann eher Mainstream-Pop. Nein, ach. Ja, aber gut produziert, ne, mit auch viel Investition da rein. So.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde ja an Podcasten an sich irgendwie das Nette, das ist mein zweites Podcast-Projekt. Das erste ist ja das Heiter Scheitern, was heute übrigens 40. Folge hatte. Und da fand ich ja auch tatsächlich das Tolle daran gerade, dass da nehmen wir ja bis heute über den Rechner auf. Wir haben das ja bis heute noch nicht geschafft, da irgendwas anderes mit zu machen, außer am Rechner das aufzunehmen. Gerade dieses, okay, wir sind mittlerweile technisch an dem Punkt, an dem halt klar ist, so du klappst den Rechner auf und sprichst was da rein, speicherst es ab, schleust es durch ein Plugin durch, wirfst es auf den Blog und das war's. Mhm. Und dann hast du einen Podcast. So. Und das schaffe ich ja halt gerade noch so im Alltag. Das kriege ich gerade noch so hin. Und wenn sich da nicht irgendjemand anders drum kümmert, dann ist das auch genau das, was ich gerade, also gut, jetzt wird es wahrscheinlich, könnte ich mir sogar vorstellen, da irgendwie vielleicht mal wieder mehr Zeit zu investieren, aber ich habe halt zwischendurch einfach nicht mehr Zeit. Und das finde ich ja eigentlich gerade das Tolle, dass technisch da einfach, ja, es geht immer noch besser und man kann irgendwie Dinge, coole Dinge machen, wie Livestream und Kapitelmarken und so, aber man kann eben auch das alles sein lassen und trotzdem Content produzieren, der irgendwie für Leute interessant ist und die das auch hören. Die sich zwar jedes Mal irgendwie darüber weinen, dass die Audiodatei so schlecht ist und die auch bessere Qualität gewöhnt sind von vielen anderen Podcasts, aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, dass halt tatsächlich ganz viele immer wieder in Podcasts sagen, ja, nee, also man muss da schon so ein bisschen auch mit der Tonqualität und so, weil die Leute, die ertragen das nicht und dann springen die wieder ab. Bei uns springen die nicht ab. Ja. Also, weil, gut, jetzt besetzen wir natürlich auch echt so eine Nische irgendwie mit dem, was wir da machen und die Leute, die das hören, die wollen das halt hören und die finden es dann halt nett und dann, und ich bin dann ja eher so, ja, wenn du das halt dann nicht erträgst, dann halt nicht, so, irgendwie, ich kann halt gerade nicht mehr, so, ich bin da halt auch nicht so serviceorientiert, sondern denke mir halt so, ich habe halt Lust, irgendwie darüber zu sprechen und wenn Leute das interessiert, dann ist das fein, so, und wenn ich mehr investieren kann, weil ich da gerade mehr Kapazitäten habe, dann ist es gut. Und wenn ich das nicht habe, dann tut es mir sehr leid. Aber dann habe ich auch nicht so diesen, oh, ich bin aber ein Medium und ich muss aber wirklich auch den Leuten das bieten. So. Dann denke ich mir so, nee, muss ich eigentlich erstmal nicht. So.
Ja.
Weil dann, nicht weil ich zu faul bin, sondern einfach weil die Kapazität vielleicht einfach gerade nicht da ist. So. Ja, das bin ich irgendwie abgeschwiffen.
Das finde ich aber auch echt einen wichtigen Punkt. Also genau, es ist ja letztlich irgendwie diese Punk-Attitüde, irgendwie Sachen einfach
Punk, genau,
zu machen.
Genau, es war mehr so, das mehr so die Punk-Rock-Band. Mhm. Genau. Genau, ich glaube da tatsächlich, ich bin ja sonst nicht so, ja, ich habe es jetzt ja nicht so mit diesem Punk, aber genau, an der Stelle finde ich das eigentlich ganz nett, so dieses Machen-Ding und auch Leuten das zu sagen, so, ey, mach doch einfach, mach.
Ja. Es ging dann ja auch um die Inhalte der einzelnen Podcasts, wo dann auch die Frage kam, wo ich dann meinte, ja, es ist ein Podcast, der eine feministische Perspektive auf Netzkultur und so, irgendwie habe ich das halt erklärt, was wir hier tun. Und dann meinte er dann, das heißt von Frauen über Frauen oder so?
Das war vielleicht die erste Frage, oder?
Genau. Und eine Frage, die ich sozusagen schon erwartet hatte, weil sie, glaube ich, auch vorher per Mail angekündigt war und die dann auch nochmal später kam, war halt so, oder ein Thema, auf das wir kamen, war halt tatsächlich, warum machen eigentlich so wenige Frauen Podcasting? Und da habe ich jetzt nochmal auch heute drüber nachgedacht, dass ich finde das eine extrem schwierige, es ist eine naheliegende, aber auch immer eine schwierige Frage, warum machen Frauen weniger X? So. Also an so Punkten, wo es halt wirklich nicht so darum geht, dass die Arbeit von Frauen weniger wahrgenommen wird oder weniger mainstreamig ist oder weniger in so eine Öffentlichkeit kommt, sondern wo ich wirklich sagen würde, okay, das tun Frauen auch seltener. Also keine Ahnung, irgendwie anderes Beispiel wäre vielleicht so Kochen oder so, da kann man nicht sagen, warum kochen Frauen eigentlich so selten und Männer so viel und deswegen sind alle Spitzenküche männlich so. Da könnte ich das irgendwie anders begründen. Aber bei Podcasting finde ich das relativ schwierig, irgendwie eine Antwort zu geben, die nicht so reifizierend ist von Männer sind halt eher so und wollen mehr in der Öffentlichkeit sagen und haben mehr Spaß an Technik und...
Aber das würdest du ja sowieso nicht sagen.
Ja, eben. Aber ich habe dann keine Antwort. Aber ich finde den Punkt wichtig, dass es so ist. So.
Ja. Ich fand auch deine Antwort schön, weil du hast ja bis jetzt ja gefragt worden und dann hast du ja einfach ganz fertig gesagt, ja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Das fand ich ziemlich gut. Ja, warum Podcasten denn Frauen weniger? Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, und dann kam irgendwas ganz anderes, das fand ich ganz gut.
Weiß ich gar nicht mehr.
Das war ganz schlau. Ja, ich fand das ganz nett, weil das irgendwie auch so, warum sollst du das jetzt beantworten? Also beim Hören muss ich ja schon sagen, dass es schon relativ doll, also ich fand dich ja sehr tapfer, muss ich sagen, und ich hatte zwischendurch tatsächlich so dieses Durchhalte, oh, sie hält da auch ganz schön durch irgendwie so, weil ich schon das Gefühl hatte, dass deine Antwort, gut, das mag auch daran gelegen haben, dass du ihn so isoliert in diesem Windows XP-Raum saßt.
An Windows lag es dann. Ja, also ich glaube, das ist diese Gesprächssituation, dass ich halt keinen Augenkontakt mit, ich möchte jetzt zu der Frage auch was sagen.
Genau, ich denke, das wird auch schon was, weil du sagst relativ wenig dazu. Allerdings, ich weiß, also ich glaube, ja, du sagst relativ wenig. Was dazu kommt, ist, dass, ich weiß, also das ist jetzt so eine Theorie, also wenn ich was höre, wenn ich irgendwie eine Gesprächsrunde nur höre und tatsächlich ist es so, wenn ich die nur höre, ist es, glaube ich, tatsächlich, obwohl, ich weiß es gar nicht genau. Also was ich sagen will, ist, also auch ich bin ja nicht davor gefeit, irgendwie Leute geschlechtlich einzuordnen, in dem, was ich so wahrnehme. Und wenn da eine Person erstmal so andersgeschlechtlich gelesen wird, als die anderen Leute, die da teilnehmen, und das müssen dann mehr als zwei sein, dann wird es relativ schnell so, überhaupt schnell so, dass diese eine Person weniger sagt, weil die anderen, zumindest wenn ich sowas dem so zuhöre, gefühlt irgendwie so als Gruppe dann mehr sagen. Also dann so in dem Fall dann so die Männer, also wenn dann so die eine Frauenstimme dann wieder dazwischen kommt, so, dass ich dann irgendwie das als seltener wahrnehme, als obwohl ich zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob nicht der eine von Heiter Scheiter nicht, von Schöne Ecken nicht genauso wenig gesagt hat.
Ja, so, genau.
Das könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich meine, ich habe natürlich auf die jetzt auch nicht so geachtet.
Ich glaube, für mich war das dann so, dass ich irgendwie gedacht hätte, so, Tim ist so eine Person und redet relativ viel, weil er der große Fisch ist.
Ja.
Und die anderen beiden gehören irgendwie zusammen und kriegen dann so ein Drittel und aber dann dadurch, dass sie zwei sind, mehr als ein Drittel.
Ja, und die teilen sich eigentlich ihre Redezeit theoretisch irgendwie.
Aber haben sie dann halt de facto nicht. Und
nee.
So.
Ja, genau, das weiß, ja, weiß man. Also, ja.
Oder weiß ich gar nicht, also habe ich ja, auch nicht gemessen, gesagt, aber so also gefühlt.
Diplomarbeit darüber schreiben, irgendwie so. Irgendwie so analysieren, Redezeit. Nee, aber das, ja, das geht mir irgendwie relativ häufig so mit so geschlechtlich gemischten Gruppen, die dann, wo dann ein Geschlecht, oder wird tatsächlich nur eine Person von einem so gelesenen Geschlecht irgendwie spricht und dann, aber de facto würde ich sagen, also egal von, auch von dem, was sozusagen noch an Themen besprochen wurde, kann ich so im Nachhinein sagen, ist es definitiv so gewesen, also zumindest so von dem, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass du halt eher so die Frauenfragen gekriegt hast, ne? Und die anderen mehr so die allgemeinen Fragen. So. Ja. Und das ist ja ein relativ typisches Verhalten, was, also mich hat es total genervt. Also ich fand es irgendwie, ich fand es auch echt so ein bisschen peinlich, dass denen das nicht zu billig ist, irgendwie, das tatsächlich auf so einer Ebene zu verhandeln, so.
Ja, das war ja auch die Rolle irgendwie. Also die Einladung ging ja auch so. Und gerade weil es ja auch so wenige Frauen gibt, möchten wir sie gerne dabei haben, weil sie sind ja eine so. Sie mit ihrem Frauenpodcast. Es stand da nicht, aber.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich auch zu den allgemeinen Fragen, die dann oft in Tims Richtung gestellt wurden, auch gute Antworten im Kopf, aber die wurden dann nicht nochmal an mich gestellt, sondern die waren ja dann schon beantwortet. Ja, so.
Ja, es ist halt wieder dieses, Bordieu, Männer mit dem Allgemeinen und Frauen sind das Besondere. Also es ist schon schwierig da tatsächlich, ich finde es schon echt, eigentlich ganz schön platt, aber irgendwie ist es offensichtlich tatsächlich, ist es an der Stelle noch echt ein Problem, da dann nicht irgendwie einfach zu sagen, ja, wir reden jetzt mal über das Thema, sondern es wird dann irgendwie hübsch nochmal thematisch, so das andere wird dann irgendwie nochmal, die kriegen dann so die anderen Fragen und die allgemeinen werden dann so von irgendwelchen Leuten, die sich halt irgendwie in irgendeiner Mitte befinden, beantwortet. So.
Und dann sitzt du da halt auch in so einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und bist halt so beim Staatsradio irgendwie in so einem Format, was dann halt auch auf mich gleich so ein, also ich hätte da jetzt auch nicht gesagt, so Moment, ich will auch noch mal was zu der Frage sagen irgendwie. Finde das jetzt hier auch ganz schön doof, dass du mich das nicht fragst, sondern da ist es so, dann war ich dann auch natürlich ganz gesittet und habe meine Rolle auch erfüllt, ne? So.
Ja.
Gleichwohl wissend, dass es halt auch genau diese Rolle ist in dem Moment oder dass es halt schade ist, dass ich irgendwie zu den allgemeinen Fragen eigentlich zum Teil gar nichts sagen konnte, sondern dass es so dann weiter moderiert wurde hin zu den Spezialfragen. Ja. Und dann hat es mich aber auch wiederum gefreut, dass ich sozusagen bei dem Was fehlt der deutschen Podcast-Szene und so, dass ich dann da halt nochmal sagen konnte, ja, und wir brauchen nämlich einen antirassistischen Podcast und was weiß ich, also so.
Ja. Womit sie auch gar nichts anfangen konnten, ne? Das war auch so, aha, okay, danke.
Was für ein absurdes Thema. Leute sollen irgendwie.
Ja, und über alte Lebenswelten von alten.
Ja, genau, schon, das hatte ich auch noch.
Ja, das finde ich auch eine ganz tolle Idee.
Ja. Ja, ich hatte mir auch tatsächlich vorher, ich habe natürlich viel drüber nachgedacht, bevor das dann irgendwie so weit war, dass ich da saß und habe mir halt tatsächlich einfach mal so eine Stichpunktliste gemacht von Dingen, die ich unterbringen kann, falls sie kommen. Das habe ich halt auch so in den letzten Jahren gelernt, immer wenn ich irgendwie mit so Presse zu tun hatte, dass meistens ja vorher klar ist, was die Fragen sind. Also zu Hater zum Beispiel war das ja auch so bei den bei den ganzen Presseanfragen, die wir dann hatten, dass ich dann halt irgendwann dachte, okay, irgendwie um da ein bisschen beruhigter ranzugehen und nicht so aufgeregt zu sein vorher, ist es für mich wichtig, so ein paar Stichpunkte zu haben, die ich mir vorher mal angucken kann oder so, dass ich irgendwie denke, im Zweifelsfall weiß ich schon, was ich erzähle und ja, also so. Das ist, glaube ich, eine ganz okay Methode irgendwie.
Ja.
Am Anfang. Also irgendwann geht das wahrscheinlich auch ohne. Weil das sind halt immer dieselben Fragen.
Ja. Das heißt, du hattest dir das tatsächlich vorher so ein bisschen überlegt.
Mhm. Genau, also gerade so die Frage nach, was fehlt der Podcast-Szene, also wo ich dann dachte, da in so eine Richtung könnte sowas gehen, hatte ich mir halt vorher überlegt, was antworte ich denn auf so eine Frage. So.
Ja, das war auch irgendwie, fand ich voll gut irgendwie so die Ideen. Ja, es fehlt tatsächlich ein, also ein Deutsch, es gibt tatsächlich, glaube ich, keinen deutschsprachigen Antiral-Podcast und es gibt soweit ich weiß, auch nichts über, ich glaube, so das Thema so Altsein und die Lebenswelten von alten. Ja.
Ja, so Lebensgeschichten. Also so ein bisschen. Das fand ich, oder finde ich immer ganz schön bei Nicolas Semak, irgendwie den Elementarfragen, dass der halt nicht nur mit Leuten spricht, die, also es sind Interview-Podcasts, die halt irgendwie eine ähnliche Lebenswelt haben. Also so wie, weiß ich nicht, bei Wir müssen reden, wo dann halt Leute aus der, aus dem Dunstkreis oder so eingeladen werden, mit denen man über dieselben Themen reden kann wie sonst auch, sondern der halt wirklich hingeht und also dann halt Promis, nicht so Leute aus dem Volk mäßig irgendwie, wie ich erzähl mal mit meiner Oma darüber, wie das damals war, so, sondern halt eher so bekannte Persönlichkeiten, die auch für irgendwas stehen in der Öffentlichkeit, aber dann halt irgendwie ein, wie heißt der, Harald Lesch oder so, dieser Astrophysiker, der auch immer im Fernsehen irgendwie so Sendungen gemacht hat dazu, da ist halt einfach irgendwie ein Professor, der halt auch schon ein bestimmtes Alter hat und jetzt nicht so einer, der halt üblicherweise eh in so einer Podcast-Connection auftaucht, auch wenn er selbst keine hat, aber irgendwie mit den Leuten noch rumhängt und eh auf Twitter ist oder so. Oder halt Rainer Langhans, der halt ja auch aus einer anderen Generation kommt als so die übliche Twitteria-Person. Genau, aber diese Idee, die finde ich irgendwie auch ganz. Also ich hätte jetzt irgendwie keine Kapazitäten, das umzusetzen, aber fände das irgendwie ganz schön, wenn es da mehr gäbe irgendwie in der deutschen Podcast-Szene. Die ist ja schon sehr auf Spiele-Podcasts, Technik-Podcasts, Netzkultur, Netzpolitik-Podcasts fokussiert, habe ich so den Eindruck. Und die ich sonst so darüber hinaus wahrgenommen habe, fand ich oft nicht so interessant. Also
ich glaube, es gibt ein Podcast, der auch, glaube ich, relativ beliebt ist, den ich auch selber nicht höre, aber den ich so wahrgenommen habe, der geht es um Elternsein. Mhm.
Also so das. Ach, es gibt von Annik Rubin, die früher Schlaflos, oder immer noch, weiß ich gar nicht, Schlaflos in München gemacht hat. Das war ja so
Bevor es überhaupt richtig cool war, hat sie da schon einen Podcast, war die schon Podcast-Queen, oder?
Ja, das war so die eine groß bekannte deutsche Podcasterin so in den Anfangszeiten irgendwie, als so der erste Hype war. Ja. Und ich habe dann nämlich anlässlich dieser Sendung irgendwie recherchiert, was eigentlich aus der geworden ist sozusagen, und habe dann gesehen, dass die jetzt einen Elternpodcast macht, weil die auch ein Kind gekriegt hat dazwischen.
Ah, vielleicht ist sie das so.
Dann ist das wahrscheinlich sie.
Weiß ich nicht genau.
Hast du noch? Einen Schluck?
Kleinen Schluck will ich auch. Also ich weiß es nicht genau, aber es gibt auf jeden Fall einen Elternpodcast, den ich jetzt schon öfter irgendwie wahrgenommen habe als als erziehende Person kann das schon auch nachvollziehen. Das ist, wird nicht mein Medium sein so, aber also es wird nicht, also ich weiß es nicht, ich habe auch nicht reingehört, ich würde schon Vorurteile hier irgendwie um mich werfen, aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass das schon auch ein Thema ist, worüber man sich Gedanken macht und worüber es sich auch lohnt, mal so zu reden.
Ja.
So, auf jeden Fall.
Ich habe ja zum Beispiel früher total gerne den Vegan Freaks Podcast gehört, also ein englischsprachiger Podcast, und das, obwohl ich halt irgendwie nie vegan gelebt habe. Aber halt immer so, also schon so ein Interesse irgendwie an dem Thema irgendwie, so ohne den Schritt zu gehen, dann immer mit schlechtem Gewissen den Podcast gehört so. Aber das ist halt zum Beispiel auch so ein Thema irgendwie, da kann man ja wunderbar drüber podcasten. Also die beiden waren halt auch das waren halt zwei Leute, irgendwie ein Mann und eine Frau, die auch ein Paar waren, und die sind beide irgendwie an der Uni aktiv gewesen, also gearbeitet, und er halt auch in dem der ist halt Soziologe, der auch zu Tierrechten irgendwie forscht und Lehre gemacht hat so und auch Bücher darüber geschrieben hat, auch mit ihr zusammen. Und die haben aber auch so einen kleinen Verlag irgendwie für so Kochbücher und so gehabt. Und dann war das halt so von wirklich intellektuell sehr herausfordernden Interviews mit irgendwelchen Professoren zu Tierbefreiung und so Tierrechtstheorie, über Rezepte, über, die hatten halt irgendwo in der Pampa gelebt und haben dann irgendwie darüber geredet, wie das da ist, irgendwie sich vegan zu ernähren oder so Erlebnisse im Restaurant und dann aber auch so Anrufe von Hörern oder Briefe von Hörerinnen, die halt sagen, ja, ich lebe in Texas und bin 16 und will vegan leben, aber irgendwie meine Verwandtschaft und die Schulkantine so und alle dissen mich nur. Also so eher so ein Beratungskolumnen-Ding so. Zu einem ganz bestimmten Thema, das fand ich unglaublich interessant und habe das total gerne gehört und auch regelmäßig oder in der Zeit habe ich auch so ein Gilmore Girls Podcast gehört, halt zu einer bestimmten Serie, ne? So wie der Ponytime Podcast jetzt, so, wo halt die nach jeder neuen Folge irgendwie erzählt haben, wie die so war und was ihnen so aufgefallen ist und so. Und auch das gibt es ja hier nicht so. Also außer halt die Ponytime, die dann aber auch wieder so ein netzkulturelles Phänomen ist und nicht, also es gibt sowas nicht zu Desperate Housewives auf Deutsch.
Ja.
So.
Also es gibt noch viele, viele, viele Themen, die noch gerne podcast-tisch beackert werden
genau.
können eigentlich. Ne?
Und halt auch politisch irgendwie.
Politisch beackert werden können oder politische?
Politische Themen die
ja.
beackert werden können, ja. die nichts mit Netzpolitik und Netzkultur zu tun haben.
Ja, so. Gilmore Girls ist ja jetzt auch nicht immer so.
Genau.
Aber also, es gibt politische Themen, ja, das ist
so.
Auch,
ja. Und da hatte ich ja dann auch nochmal in der Deutschlandradio-Sendung irgendwie das Thema aufgemacht mit freier Radios und Podcasting. Was ich halt auch sehr interessant finde, ne? Weil es gibt halt in Deutschland irgendwie diverse freie Radiosender, also hier in Hamburg halt FSK, was ja auch ein relativ bekanntes Projekt ist, aber auch in anderen Städten und es gibt auch diese Austauschplattform freieradios.net, wo man auch Sachen runterladen kann, aber halt nur die ohne GEMA GEMA-verseuchte Musik so. Aber da kann man sozusagen hintenrum, sodass es halt nur die eingeloggten Leute sehen, auch die anderen Sendungen austauschen, um die dann halt wiederum an den Radiostationen halt zu senden, so als Austauschsendung. Und das sind ja im Grunde irgendwie toll ausgerüstete Podcast-Produktionsstudios, die eigentlich als freie Radios auch so eine Ressource für die Stadt sind, in der sie da sind, oder für eine bestimmte Szene in der Stadt vielleicht auch eher. So.
Was ich ganz spannend finde, was fällt mir jetzt auch noch bei dieser Sendung ein, dass wenn ich das richtig verstanden habe, wurden dort diese freien Radios gleichgesetzt mit diesen offenen Kanälen, die ja immer gerne so ein bisschen belächelt werden, als die Bürger dürfen auch mal ein bisschen Radio machen. Das ist ja irgendwie so Teil des, ich glaube, das heißt Rundfunkstaatsvertrag, heißt das, glaube ich, ne? Wo das alles geregelt ist in Deutschland, wie das so abzulaufen hat. Und da gibt es ja tatsächlich, das ist ja gesetzlich festgelegt, dass jede Person in Deutschland in der Lage sein muss, Radio zu machen. Das ist ja irgendwie gesund. Wir haben das Recht darauf zu senden als deutsche BürgerInnen. Und ich weiß gar nicht, ob da, oder als Leute, die hier wohnen, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es dieses Recht und das wird halt irgendwie mit diesen offenen Kanälen, wo man halt hingehen kann und wo es halt irgendwie dann auch finanziert wird, dass man eben da so Sendungen macht und so. Das sind aber nicht die freien Radios.
Nee.
Und das ist halt nochmal was anderes. Und das wurde, was ich ganz spannend fand, also man muss dazu sagen, diese offenen Kanäle werden ja gerne so ein bisschen belächelt als so VHS-Kurse, die dann irgendwie mal so ein bisschen stotterig irgendwie ins Mikrofon reden, die aber eben Frequenzen haben, die irgendwie auch dann bespielt werden. Und dann gibt es ja aber diese selbstverwalteten freien Radios, die eben versuchen, weg von eben öffentlich-rechtlich oder privat oder eben staatlich wie Deutschlandfunk oder Deutschlandradio, Radio zu machen, der halt eben selbstverwaltet ist in irgendeiner Form. Und ich fand das total spannend, dass die bei Deutschlandradio, Deutschlandradio Kultur in dieser Sendung, dass sie das nicht aufgeklärt haben oder ob sie es nicht wussten irgendwie, dass sich das nicht um das Gleiche handelt. Also nichts, ich will nichts gegen offene Kanäle sagen, aber das ist einfach nochmal ein anderes Format und das ist einfach mal bei den, also gerade hier in Hamburg, wo der FSK, das Freie Senderkombinat, halt irgendwie einfach mal eine total wichtige kulturelle Instanz ist, mit wahnsinnig viel, wo einfach viele Leute dran arbeiten, wo irgendwie wo viele Pläne stattfinden und irgendwie, wo viel konzeptionelle Arbeit geleistet wird und so. Und,
das ist einfach so eine Diskursinstanz in Hamburg auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also in Hamburg, also ich habe das in Hamburg auf jeden Fall als einen relativ wichtigen, als so eine Instanz irgendwie kennengelernt, genau. Und also es war so ein bisschen so ein Dissen von so freien Radios irgendwie, dass das nicht ja. Und aufgeklärt wurde, dass freie Radios nicht das Gleiche sind wie offene Kanäle.
Ich glaube, wenn ich nicht in Hamburg wohnen würde, oder vielleicht ist es in Leipzig vielleicht oder in Freiburg oder so vergleichbar, wo es auch freie Radios gibt.
Halle, ne? Ist auch noch Radio Kovacs, ist glaube ich so.
Ja. Sind die nicht in Leipzig auch?
Ich dachte, Halle. Aber egal.
Also weiß ich auch nicht, ob mir das so klar wäre, dass das tatsächlich irgendwie also unterschiedliche was nennt man dann so Drei-Säulen-Modell oder so, ne? Dass es nochmal eine andere Säule tatsächlich ist irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so Common Knowledge tatsächlich.
Nee, also das ist
so. Und es gibt, glaube ich, auch also dafür kenne ich die anderen freien Radios nicht, aber ich weiß nicht, ob die alle so ein dann doch irgendwie in sich stimmiges Programm haben wie FSK. Also ich meine, FSK hat auch ein sehr, sehr, sehr heterogenes Programm, aber es hat halt irgendwie dadurch, dass es so einen linken Grundkonsens hat, gibt es für mich schon so einen Zusammenhang zwischen all den Sachen, die dort passieren. Und bei einem offenen Kanal ist es ja sehr, sehr viel heterogener. Ich hatte ja selbst auch mal eine Sendung auf dem offenen Kanal Saar, den es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt. Und von daher weiß ich auch gar nicht, ob das noch so ist, dass es irgendwie dieses Recht auf es muss was geben irgendwie gibt mittlerweile. Also kenne ich mich nicht mit aus. So könnt ihr
also ich habe das irgendwann mal so gelernt.
Ja. Ich weiß halt, dass der offene Kanal Saar kurz danach, also kurz nachdem unsere Sendung abgesägt worden ist, dann auch der ganze Sender abgesägt worden ist. So.
Okay.
Aber da war das halt so, da lief halt vor unserer Sendung die Flippersparade. Also halt so zwei ältere Herrschaften, die halt große Fans von den Flippers waren und einmal im Monat eine ganze Sendung mit Musik von den Flippers bestritten haben und danach halt irgendwie wir mit der Sendung, die halt so ein, also zum Schluss dann halt so ein, wir haben halt so Indie-Musik und so also Indie-Rock und Kram gespielt, den du sonst nicht hören konntest irgendwie in der Gegend, in irgendeinem Radiosender so. Und dann gab es aber auch die Wortbeitragssendungen von irgendwelchen halt so die türkischen Sendungen oder die russische Sendung oder so. Die es auch beim FSK ja gibt, dann aber halt glaube ich schon mit einem aus so einer linken Position heraus, glaube ich, aber weiß ich auch nicht so genau. Und ich glaube, bei Tide, was dann in Hamburg so mittlerweile der offene Kanal hier ist, der aber auch viel professioneller irgendwie aufgestellt ist als die offenen Kanäle, wie man sie sich so denkt, ist dann, glaube ich, eher so eine kulturalistischere Vorstellung von migrantische Community wird repräsentiert und weniger politisch oder linkspolitisch als bei FSK. Ja, genau. Aber das finde ich irgendwie, ja, nach wie vor ein interessantes Thema, wie so das Verhältnis von Podcasting dazu ist, weil gerade dieses, also das Problematische an diesen freien Radios und auch an den offenen Kanälen im Vergleich zum Formatradio ist ja so, dass du nicht unabhängig von der Tageszeit einschalten kannst und kriegst eigentlich immer so was Vergleichbares.
Ja.
Also, ne, du willst gerade irgendwie beim Kochen ein bisschen Musik hören, schaltest halt ein und dann kommt halt aber gerade irgendwie die Sendung der türkischen Community der Stadt. So.
Mhm.
Und dann interessiert dich gerade irgendwie, du willst beim Bügel irgendwas mit Wortbeiträgen hören und schaltest ein, das kommt halt gerade eine Dubstep-Sendung so und du hattest gerade gar keine Lust auf Musik. Also du musst dich schon sehr an so ein Programmschema irgendwie orientieren. Was ja zum Teil ganz gut funktioniert, wenn es halt wirklich so Institutionen gibt. Also ich habe halt abends zum Beispiel, bevor ich los bin, kurz FSK gehört und wusste halt, es ist Montagabend, es läuft dann der Service und das ist irgendwie tolle Musik und das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und lohnt sich immer reinzuhören, wenn man die Art von Musik gerne mag. Aber so ein ganzes Programmschema merken kann ich mir dann auch nicht.
Ja.
Und dann ist ja eigentlich Podcasting so total toll, aber halt dann leider sehr auf Wortbeitragssendungen irgendwie reduziert oder halt auf die Sendung, bei denen es sich lohnt, die Musik rauszuschneiden.
Ja. Womit wir beim Thema wären, was wir heute nicht besprechen wollten.
Genau.
Das müssen wir mal anders nochmal machen. Ja, wir wollten mal aber auch mal irgendwann ein bisschen übers Urheben. Im Allgemeinen und Besonderen sprechen, aber nicht.
Nee, machen wir nicht heute.
Genau.
zu Podcasting, weiß ich nicht, ob du das gelesen hast, wahrscheinlich nicht, aber es gab ja auf der Republika, was dann tatsächlich auch die Überleitung wäre, aber also Tim Pritloff hat ja dort auch einen Vortrag gehalten zu Podcasting, den ich gar nicht gesehen habe. Und dann gab es danach auch so ein paar Presseberichte und auch einen, irgendwie, den ich dann gelesen habe, wo so die These aufgestellt wird, dass während die Diskussionskultur bei bei Blogs, also bei so geschriebenen Sachen, eher rau wäre, Podcasts eher so die nette Ecke des Internets ist, wo wo es irgendwie angenehmer zugeht und die, also so ein ja, weiß ich nicht, irgendwie einen freundlicheren, wärmeren Austausch zwischen den Leuten, die das machen und denen, die das irgendwie konsumieren, herrscht. Mhm. So.
Interessant.
Jetzt, also als These. Ich glaube, irgendwie darüber halt argumentiert, dass die, dass man halt irgendwie automatisch dadurch, dass man so einen Podcast meistens ja als Gespräch zwischen Leuten hat, irgendwie so eine persönliche Note mit drin hat, die dann irgendwie die Angriffslust so ein bisschen mindert.
Auf jeden Fall.
So.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Das wäre jetzt auch mal eine Theorie gewesen.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, wir haben schon eine Stunde. Wollen wir jetzt noch ein neues Thema aufmachen, oder?
Das kannst du entscheiden.
Ich soll das entscheiden?
Ja.
Naja, du warst ja auch auf der Republika und jetzt ist ein bisschen die Frage, du meinst schon, du hast irgendwie ganz viel schon erzählt. Wo hast du denn was erzählt?
Genau, das kann ich ja dann einfach verlinken. Jetzt mal durch. Ich habe bei der Computer kann alles letzte Woche ist ja Montag, drüber erzählt.
Du hast diese Radiosendung,
genau. Genau, diese Radiosendung.
Beim FSK.
Ja,
genau.
Da ging es halt hauptsächlich auch so um, also ein bisschen um die Inhalte irgendwie, um die Frage, also der Computer kann alles ist ja, wird ja oft zu so einer Auseinandersetzung zwischen irgendwie ist das irgendwie das, was in der Netzszene passiert, aus einer gesellschaftskritischen Perspektive überhaupt interessant und relevant oder ist das nur ein liberaler Quatsch? So, und darum ging es dann halt irgendwie mit so auf die Republika wieder. Und dann habe ich noch diesen Blogpost geschrieben, wo ich auch so ein bisschen mich über die die zum Teil etwas mangelnde Qualität irgendwie der Vorträge ausgelassen habe. Und das wäre halt auch so mein Fazit irgendwie, also nette Veranstaltung vom Organisatorischen her, total gut in der neuen Location, also war ich total irgendwie positiv überrascht, dass das auch beim ersten Mal nach dem Umzug sozusagen so gut funktioniert und dass sie halt auch irgendwie immer mehr so Sachen mit rein einbeziehen, die halt dieses soziale Miteinander in dem Raum verbessern, also Barrierefreiheit, diese Plastikstühle irgendwie, die halt dann auch dazu geführt haben, nicht nur, dass man auch in einem Talk, der ein bisschen voller ist, auch noch einen Sitzplatz kriegt, weil man sich den mit reinnehmen kann, sondern auch dazu geführt hat, dass man sich tatsächlich irgendwie drin und draußen miteinander hinsetzen und unterhalten konnte und eben auch, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwie den ganzen Tag rumzustehen oder es war ja neben einem Blogpost von der Christelle Link, dass es halt auch toll ist, damit irgendwie Rollifahrer und Leute, die laufen und stehen, irgendwie trotzdem auf Augenhöhe sich unterhalten können in den Pausen oder so. Also so Zeug, das fand ich irgendwie total nett. Und dann aber irgendwie immer so diese Frage, warum ist denn das eigentlich um so ein sehr straffes und auch sehr ausgefülltes Vortragsprogramm irgendwie herum konzipiert? Also mit 8 parallel laufenden Tracks von morgens bis abends, wo meiner Meinung nach die Hälfte halt könnte man halt weglassen so.
Die Hälfte war noch Sponsoring, dachte ich.
Ich nehme diese Sponsoring-Sachen, die Vorträge ja nicht so wahr, weil ich die, glaube ich, vorher erkenne. Irgendwie, ich war noch nie auf der Republika in so einem gesponserten Vortrag, weil ich dann immer denke, nein, das ist irgendwie klingt nach Produktvorstellung. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht, dass es die Hälfte ist. Ich habe eher so den Eindruck, dass irgendwie ein gutes Drittel sind ja Vorträge, also große Vorträge von Leuten aus dem Ausland, die irgendwie was zu erzählen haben, weil sie halt aus einem Bereich, den die meisten Leute auf der Republika, die das besuchen, nicht kennen, erzählen. So. Also ein Beispiel ist immer so die Blogger-Szene in Kenia, so, die so die durchschnittliche deutsche Twitter- und Bloggerin nicht wahrnimmt, wahrscheinlich, wenn sie nicht gerade einen spezifischen Bezug hat zu Kenia. Und die Sachen finde ich ganz interessant, so. Aber halt so dieses Drittel, was halt so, oder nicht, kann ich jetzt nicht in Zahlen benennen, aber so dieser Teil, der halt so die deutsche Netzszene erzählt sich gegenseitig was, irgendwie erzählt sich die steilen Thesen, die sie schon vor 3 Jahren hatten, zum Internet und der Gesellschaft so. Wo ich dann manchmal echt das Gefühl habe, die Leute machen halt diese Vorträge, weil sie die halt machen und weil sie da halt keinen Eintritt zahlen müssen. Und das ist halt schon unter, also viele Gespräche irgendwie drehen sich immer um dieses, was hast du gerade gehört? Ja, das und das, das fand ich aber nicht so interessant. Aber ich habe gelesen auf Twitter, dass es in der so und so interessant sein soll. Ja, ich habe gerade mit so und so geredet, der war da drin und fand das auch nicht interessant. So, also, ja. Genau, und hatte ich ja eben irgendwie, als wir vorher drüber geredet haben, gesagt, wir können ja so ein bisschen über die Republika-Nachbesprechung unter besonderer Berüchtigung von Gender-Themen noch machen. Es gab ja dieses Jahr irgendwie nicht so die vielen netzfeministischen Vorträge wie letztes Jahr oder auch im Jahr davor.
Ja, letztes Jahr, genau. Das wäre nämlich das, was mich nämlich interessieren würde, weil letztes Jahr gab es halt relativ viel zu dem Thema und da gab es ja böse Beschwerden.
Mhm. Peak-Netzfeminismus.
Was bei mir letztes Jahr schon ausgelöst hat, ja, das heißt halt nur, dass das Ganze sofort wieder verschwinden wird, weil hier genug Leute rumschreien gerade, so, dass sie das irgendwie doof finden, dass das irgendwie viel zu viel Raum einnimmt, so.
Und warum wieder verschwinden?
Ja, weil halt einfach irgendwie dann, also ich hatte halt so die Idee, naja, solange halt klar ist, dass halt irgendwie diese Themen nicht als selbstverständliche Themen einfach sich einreihen irgendwie, die Themenvielfalt irgendwie, und die sind ja auch unterschiedlich, also dass das halt Ganze unter dann so die Feministin dann sozusagen wie so ein bisschen als so ein Fremdkörper wahrgenommen wird, der halt irgendwie dann eben ja wie so ein Peak, wie du halt meinst, wo dann halt so ein thematischer, also wo das so raus extrahiert werden kann als ein thematischer Peak.
Hast du ein bisschen geballtes Auftreten dann.
Genau, da ist das halt einfach es ist halt klar, dass es halt von Leuten, wenn das so als ein Fremdkörper wahrgenommen wird, dann eben da auch relativ schnell klar ist, dass das eben nicht in der Menge oder auch in, also oder dass es deutlich weniger werden wird irgendwie dieses Jahr, weil das halt, weil dieser Fremdkörperfaktor halt irgendwie wie so ein Special-Thema, das dann halt irgendwie ein Jahr lang mal irgendwie mehr oder weniger zufällig mal so ein bisschen irgendwie rausgehoben wird. Und das kann, glaube ich, es kann so in meinen Augen eigentlich nur aufgehoben werden, dadurch, dass die Themen eben nicht als anders und irgendwie zwar ein bisschen damit assoziiert, aber eigentlich sind das so die anderen irgendwie, die das dann machen, so wahrgenommen wird, sondern als ein völlig selbstverständlicher Teil. Oder die Themen, die dann in einem Jahr so unter dem Label Feminismus wahrgenommen werden, unter anderen Labeln sozusagen wahrgenommen werden oder unter selbstverständlicheren oder nicht als Fremdkörper wahrgenommenen Labeln irgendwie statt, was weiß ich, gesellschaftskritisch oder was auch immer, ja. Oder,
was auch so war tatsächlich, also wo du es jetzt sagst irgendwie. Also letztes Jahr war das ja schon auch so eine, das war ja eine konzertierte Aktion, ne, so wir planen das vorher über Girls on Web Society, dass viele von uns da einfach einen Vortrag einreichen und zum Teil auch 2 oder 3, so. Und einige von den Leuten, die da dabei waren, hatten dann dieses Jahr überhaupt keine Lust, da mehr hinzugehen. Zum Teil, weil sich halt aber auch, glaube ich, irgendwie jenseits von dem, ob das jetzt gut angekommen ist oder nicht, auch so die Interessenschwerpunkte individuell verlagert haben von dieser Netzszene einfach weg. Andere waren dann aber wieder da. Und das ist Quatsch, dass es da es gab ein bisschen weniger, aber eigentlich, es wurde halt nicht mehr so wahrgenommen als so ein zusammenhängendes Konglomerat. Also es gab ein Vortrag es gibt so eine neue Plattform, die irgendwie Featurette heißt, wo so Blogs von Frauen irgendwie vorgestellt werden, den habe ich nicht gesehen. Es gab auch irgendwie einen kleinen Workshop zu Frauen Wikipedia, wo ich auch nicht dabei war. Dann gab es einen Vortrag von Helga Hansen zu, wie wollen wir unseren aktivistischen Raum zu einem sicheren Raum machen, der nicht nur einen feministischen Anliegen hat, aber ich meine, Helga kommt ja einfach als Mädchenmannschaftsautorin auch aus der Ecke so. Und dann gab es noch den Vortrag von Cindy Gallup zu da ging es um so Umgang mit Sex und Sexualität im Hinblick auf so aufgewachsen sein mit Porn. Und die hat da irgendwie auch so ein Projekt vorgestellt, wo sie das Piepsen, yeah.
Ach mal.
So ein Projekt vorgestellt, wo sie halt, also so, das heißt Make Love Not Porn irgendwie, mhm. sowas dem entgegengesetzt wird, weil sie halt gemerkt hat, irgendwie so im Umgang mit jüngeren Männern, die so Anfang 20 sind, die halt irgendwie sozusagen sozialisiert sind mit Porn im Internet gucken, dass das einen Unterschied macht, so in der Herangehensweise an Sexualität und was so als normal angesehen wird oder mhm. als Verhaltensregel oder so. Und dann habe ich auch den Eindruck gehabt bei so ein paar anderen Vorträgen, dass so dieses, also so Stichwort Privilegien und unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft, dass es durchaus auch ein bisschen angekommen ist bei manchen Leuten. Also zum Beispiel bei dem Vortrag von Dimitri Kleinauer und Jacob Applebaum, die haben so über Privacy geredet. Mhm. Aus so einer eher marxistischen Perspektive, aber da war halt auch ganz klar, dass es irgendwie um gesellschaftliche Privilegien darin geht. So. Und das ist ja dann doch wieder eine Reihe von Vorträgen, aber halt nicht so die, und genau, und dann gab es noch diesen Trollfeminismus-Vortrag, den ich auch nur ganz kurz gesehen habe irgendwie, den man vielleicht auch noch in der Reihe nennen kann. Also es ist schon so, dass es irgendwie nach wie vor ein Thema ist und aber dieses Jahr halt nicht mehr so als
Die Feministin kommt,
also sind jetzt irgendwie alle hier. Für mich war das auch angenehm, weil ich irgendwie letztes Jahr dann aus so einer, ja, ich meine, ich interessiere mich ja dafür und ich kenne die Leute und mag die Leute und habe irgendwie so eine solidarische Verbindung zu dem Thema oder bin Teil von so einem Thema. Ich war dann aber letztlich halt letztes Jahr bei den ganzen feministischen Sachen und bei sonst nicht viel und hing halt viel mit den Leuten rum so. Hatte danach immer so ein bisschen das Gefühl, so, das war jetzt nicht so interessant eigentlich, das alles gehört zu haben, weil im Grunde kenne ich das ja. War eher so ein bisschen mitfiebern, ob das gut funktioniert, ob sie den Punkt gut rüberbringt, irgendwie da bringen und wie das ankommt beim Publikum, wie die Interaktion mit dem Publikum ist und so. Aber für mich jetzt nicht so spannend. Und das fand ich halt dieses Jahr viel angenehmer, dass ich halt dann zum Beispiel bei den ganzen Vorträgen, die ich eben genannt habe, bei allen nicht war, weil ich irgendwie, also außer bei dem letzten genannten und ein bisschen bei dem Sexvortrag auch, den ich ausgespart habe, weil ich wusste, dass er aufgenommen wird und ich mir ihn später angucken kann. Genau, dass es halt so ein bisschen selbstverständlicher Teil davon war, aber für mich dann auch nicht irgendwie die Must-Sees, weil es irgendwie so ein Group-Effort ist, irgendwie das jetzt zu wuppen bei der Republika. So. Ja. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass es halt nicht diese negativen Reaktionen darauf gab. Also ich glaube irgendwie, der Tagesspiegel hat irgendwie geschrieben, dass Cindy Gallup schrill sei, wo sie dann nochmal getwittert hat, so, Hello Germany, I'm a feminist. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts zu dem Thema irgendwie gehört. So.
Also würdest du sagen, dass das Konzept von es hört sich ja so ein bisschen so an, wie letztes Jahr gab es bei Girls in Web Society, was so eine Facebook-Gruppe ist. Mhm. Die Idee, wir drücken uns da jetzt mal rein mit unseren Themen in diese Veranstaltung. Dann ist das ja irgendwie auch, ja, wurde das auch so ein bisschen so wahrgenommen irgendwie, dass da irgendwie relativ viel da war. Aber dieses Jahr dann. Also hast du das Gefühl, es war deine vierte? Mhm. Gab es einen Umschwung? Hat es funktioniert so, dass da was hängen geblieben ist und dann sozusagen die Themen weiter da sind und mehr, als sie es vorher waren? Also vorletztem Jahr? Also oder kannst du das jetzt so...
Teils. Also zum einen halt nicht, weil die allermeisten Vorträge halt tatsächlich so eine gesellschaftskritische Perspektive auf unterschiedliche Positionen aussparen oder nicht sehen oder irrelevant finden. Und zum Teil halt schon, das liegt dann aber nicht nur an den Republika-Vorträgen, sondern an der gesamten feministischen Arbeit im Netz, irgendwie dem Diskurs um alles Mögliche, also auch den Debatten um die Piratenpartei und so weiter, irgendwie, also alles, wo halt irgendwie Feminismus vorkommt, das halt, also es gab halt diese eine Episode, wo also es gab da halt in dem großen Raum zwischen den ganzen Sälen, wo die Talks waren, waren halt diese ganzen Stände von den Sponsoren, das war so ein bisschen Messehalle-Feeling dann auch. Und da war halt so ein einer der Sponsoren war halt so eine Stockfoto für einen Stockfoto-Anbieter. Ja. Und da waren halt so Aufsteller mit Fotos und das eine war halt so ein, ich glaube, so eine Monsterfigur, das so eine, die so eine Frau so am Entführen ist, gerade so King Kong-Ikonografie im Grunde. Und die Frau halt nur mit großem Ausschnitt und so das Opfer und das vom Wilden Biest irgendwie, dass man dann auch wiederum rassialisiert lesen kann, irgendwie gerade mitgenommen wird. Und das hat halt irgendwie dann Anne Roth ja getwitpickt mit hier, werdet mal darauf aufmerksam. Und dann hatte halt einer gefragt, so, oh, hat jemand diese sexistische Kackscheiße-Aufkleber dabei? Und ich hatte da auch welche mit und habe dann so, ich saß gerade in einem Talk, habe gemeint, ja, ich habe welche und sind uns dann so ein bisschen entgegengekommen und ich habe ihm die in die Hand gedrückt und es hatten aber halt auch noch 10 andere Leute gesagt, ja, ich habe auch welche und ich bin da und da und ich komme erst in einer Viertelstunde, aber ich kann ja welche mitbringen und so. Und dann landete irgendwie dieser Aufkleber drauf und soweit ich das mitgekriegt habe, dann, ich war da nicht dabei, sondern habe mir das dann nachher erzählen lassen, hat die Frau, die den Stand betreut hat, da auch nichts zugesagt. Also ich glaube, das war halt einfach so eine, keine Ahnung, so eine Studentin, die halt so einen Promo-Job hat irgendwie und jetzt sich eigentlich nicht so sehr viel drum schert, was irgendwie das für ein Produkt ist und wie sie da eigentlich verkauft und so. Und dann gab es, glaube ich, dann oder später eine Intervention von einem Typen, der das irgendwie doof fand, dass da dieser Aufkleber ist, den der abgeknibbelt hat, worauf dann irgendwie dass es einen kleinen Streit gab und 5 weitere Aufkleber auf dem Bild landeten. Und dann kam die Security, weil die halt diesen Streit mitgekriegt hatte und wollte halt irgendwie eine Person dann rauswerfen. Und dann haben sie sich halt alle so vor den gestellt und gesagt, ne. So, und dann hat sich das irgendwie, also so wurde mir das erzählt irgendwie, ne. Und das war halt so eine Intervention, die, soweit ich es mitgekriegt habe, gar nicht von Frauen, von Feministinnen irgendwie getragen wurde, sondern die sich sozusagen irgendwie so da so abspielte und...
Naja, was sind denn die so Feministinnen? Das ist ja auch schon wieder so eine komische...
Ja, aber es ist halt nicht so wie letztes Jahr, wo irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Leute, die mit der Mädchenmannschaft zu tun haben und sonst in diesem Kontext rumhängen, irgendwie da so als die Vertreterin von irgendwas waren, sondern das ist halt, keine Ahnung, ich glaube, mehr Leute fühlen oder mehr Leute glauben, dass das Thema sie angeht, als vor ein paar Jahren noch. So.
Der wurde dann entfernt, dieser Aufsteller, irgendwann, oder?
Das weiß ich gar nicht. Das Ende vom Lied. Das kann sein.
Ich habe ja am ersten Tag schon gemerkt, dass es mich nervt. Meine Timeline ist nur noch voll mit Twitter irgendwie von Republika-Tweets. Ich habe das dann gleich mal den Hashtag irgendwie gemutet, weil ich gemerkt habe, nee, ich habe gerade null Bock, mir irgendwie anzuhören, bin gerade da und da und sitze gerade auf dem roten Plastikstuhl so. Ich glaube, es gab gar keine roten, ne? Egal, aber ich habe gedacht, ich krieg sowieso genug mit im Nachhinein. Aber selbst, also diese Geschichte habe ich tatsächlich mitbekommen, irgendwie mit diesem Aufsteller irgendwie. Und ich meine, naja.
Ja. Also das fand ich halt ganz gut, weil ich hatte mir nach der letzten Republika halt gewünscht, dass nicht immer dieselben Leute sich um all den Kram kümmern müssen und so die sind, von denen es erwartet wird, dass sie die Themen besetzen und dass sie die Sachen machen so. Weil ich dann halt auch immer denke, so, nee, ich bin ja nicht irgendwie, also, das ist ja gar nicht mein originäres Interesse, irgendwie als Vertreterin von irgendeinem Netzfeminismus unterwegs zu sein, sondern eigentlich bin ich ja aus einem anderen, oder nicht einem anderen, aber aus einem Interesse irgendwie bei mir halt viel um Netzpolitik, um so Netzdebatten und so auf so einer Veranstaltung und Natürlich will ich, dass da auch feministische Positionen drin vorkommen und dass irgendwie die, also dass das mitgedacht wird, wenn es um Gesellschaft geht und um Politik geht irgendwie. Aber ich will halt nicht die sein, die diesen Job hat, irgendwie zusammen mit ein paar anderen Frauen dieses Thema halt zu bespielen und dann gar keine Zeit und Muße mehr hat, um sich noch mit anderen Themen dort zu beschäftigen irgendwie.
Ja, das ist ja wie bei dem Deutschlandradio-Ding, ne?
Genau.
Also so dieses komische, du bist doch hier eine Frau und dann bist du auch noch Feministin, dann sag doch mal was dazu.
Mhm.
So, und dann wird man, das ist halt so, ne, ist halt so, das hat das jetzt mal so eine komische Randposition und darf dann dazu was sagen und der Rest ist dann aber eigentlich, da ist man dann irgendwie keine, es kann gar nicht sein, dass man dafür irgendwie Expertin ist oder dass man dazu irgendwas zu sagen hat oder dass man sich dafür interessiert oder dass das irgendwie ein, dass man gerade müde ist, irgendwie sich, oder dass andere sich so darauf ausruhen, dass man irgendwie das schon irgendwie handeln wird.
Und ich hatte halt dieses Jahr überhaupt nicht den Eindruck, dass, also es ist jetzt auch, letztes Jahr haben ja irgendwie auch einige Frauen irgendwie gesagt so, müssen denn die Frauen auf der Republika immer über Feminismus reden? So. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so war irgendwie ein etwas höherer Frauenanteil als sonst und lag das dann nur daran, dass es irgendwie so viel Feminismus-Content gab? Und dieses Jahr war der Anteil halt genauso wie letztes Jahr und das lag vielleicht nicht daran. So. Also,
Was ja auch nicht, also ich muss mal sagen, ich finde ja auch mal so ein bisschen, ist halt zweischneidig, ne? So, weil ich finde ja nicht, dass es so zwingend schlimm ist, wenn Frauen über Feminismus reden.
Also, nee,
also
es nee, ist ja eben. Nicht, deswegen finde ich auch schwierig, irgendwie so dieses Argument anzubringen, aber ne, das ist halt wiederum, das halt auch, wie du gerade sagtest, wie das mit dem Radio, es wäre halt auch schade, wenn irgendwie auf der Republika nur die Männer über die über alle anderen Themen reden würden und nur die Frauen über Feminismus reden würden. So.
Ja.
Und das ist halt nicht der Fall. Also, ja, hab ja ausgezählt, waren irgendwie 33% Frauen und keine Ahnung, was das bedeutet, aber gefühlt ist das natürlich dann gleich viel von allem, ne? Das ist ja, reicht ja irgendwie so 25-30% Frauen zu haben, damit alle denken, es sind ja gleich viel Männer wie Frauen.
Ja. So. Passiert gerne mal.
Ja, das waren so meine Eindrücke zur Republika unter besonderer Berücksichtigung von Gender.
Vielleicht verlinken wir einfach nochmal auf die.
Genau, wir wollten noch eine Podcast-Vorstellung machen.
Ja, genau.
Wir haben es ja letztes Mal vergessen.
Genau, ich wollte ja eigentlich das letzte Mal schöne Ecken vorstellen, aber irgendwie denke ich mir so, ach die.
Haben wir ja heute auch schon.
Genau, also erstens haben wir schon ein bisschen drüber geredet und zweitens, ich glaube, so viel muss man über die gar nicht mehr sagen. Ich hörte ja schon relativ lange irgendwie und ich glaube, relativ früh angefangen zu hören. Ich weiß gar nicht, wie ich glaube, die sind mal gefeatured worden auf iTunes. Und da habe ich die irgendwie gehört. Und aber mittlerweile war, ich finde es, glaube ich, eher nett, irgendwie Sachen, die man vielleicht sonst nicht so kennt, irgendwie vorzustellen. Und ich glaube, schöne Ecken kennen jetzt schon so viele. Das muss jetzt gar nicht unbedingt sein.
Und wenn nicht, könnt ihr es ja mal antun oder angucken.
Mittlerweile mit 2 E auf Twitter auch.
Schön, dass sie es schön ecken. Ja. Genau, und dann hatte ich dann gesagt, ich kann ja irgendwie einen Podcast vorstellen. Ich hatte irgendwie, als ich hergefahren bin, gedacht, ich höre ja gar nicht so viele neue Sachen in letzter Zeit, aber genau, jetzt in den letzten Tagen und auch mit dem festen Plan, dass ich das irgendwie bis nächste Woche alle Folgen durchhören werde, irgendwie habe ich mir den Podcast Netzkinder vorgenommen, der eigentlich jetzt thematisch gar nicht so anders irgendwie platziert ist als die ganzen anderen Podcasts, wie ich eben schon meinte, es geht immer viel um Netzpolitik und so. Es ist halt ein Netzpolitik-Podcast, aber halt einer über Österreich.
Ja.
So, und da ich jetzt irgendwie beruflich in 2 Wochen da zu tun haben werde und da auch mich irgendwie ein bisschen mit der netzpolitischen Szene in Österreich dann beschäftigen werde mit den Studierenden vor Ort, dachte ich mir, das ist doch eigentlich eine ganz nette Möglichkeit, irgendwie tatsächlich so auf dem Heimweg oder beim Putzen irgendwie mich noch ein bisschen weiterzubilden und mir anzuhören, wie das da in Österreich ist. Ich bin darauf gestoßen über eine Folge von Logbuch Netzpolitik, den ich ja auch schon mal hier vorgestellt hatte, wo der Moderator, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Social Hacker heißt er auf Twitter, genau, zu Gast war. Und weil es in Österreich jetzt ja ab dem 1.4. auch die Vorratsdatenspeicherung gibt, war das ein bisschen, also hat sich so auch der deutsche Blick ein bisschen auf Österreich irgendwie orientiert in den letzten Wochen. Und das ist ganz nett, das ist irgendwie ein sehr, also ein klassischer, so ein Interview-Podcast, also es ist halt immer von demselben Typen, der aber halt einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin dazu hat. Ich habe jetzt eine Folge gehört, wo er mit einer Journalistin sehr ausführlich über Anonymous geredet hat, was ich total informativ fand. Also auch international, aber auch irgendwie jetzt Anonymous Österreich nochmal im Speziellen. Jetzt höre ich gerade eine Folge halt über die Vorratsdatenspeicherung irgendwie, also sehr nett und gut gemacht irgendwie, also schöne Gesprächsführung und informativ einfach zu dem Thema. Und Netzkinder ist ja auch ein ganz schöner Name.
Total irgendwie. Schön.
Der hat aber auch irgendwie einen Podcast, glaube ich, also der hat irgendwie so einen Hackerspaces Signals Podcast, der halt mehr so Hackerspaces als Thema hat und ich glaube auch einen, der Talking Anthropology heißt, wo es auch um so Netzkultursachen geht. Der ist nämlich Anthropologe, der Mensch, der das macht. Und beschäftigt sich halt irgendwie mit Hacker und Netzkultur hauptsächlich. Ist aber auch irgendwie politisch aktiv im AK-Vorrat in Österreich und so. Genau.
Und mehr so dick, oder kannst du es einschätzen, so viele Hörende? Oder
keine Ahnung.
Ganz klein irgendwie?
Keine Ahnung. Also dazu kenne ich tatsächlich die Netzszene in Österreich zu wenig, um einschätzen zu können, ob das sozusagen, ob das dort dann einfach eine breite Hörerbasis hat, weil es da viele gibt, die sich dafür interessieren. Also insgesamt ist die netzpolitische Szene in Österreich nicht so groß wie in Deutschland. So. Und die Debatten werden auch nicht so groß geführt, glaube ich. Habe ich so einen Eindruck. Es ändert sich aber gerade. Eben weil halt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung da eingeführt ist. Kann ich dann demnächst mehr sagen, hoffentlich, wenn meine lieben Studis mir dann hoffentlich irgendwie alles erzählt haben und ich ein bisschen vertrauter bin mit dem Thema dann dort. Ja. Finde ich sowieso spannend irgendwie. Also so dieses, habe ich mich auch erst irgendwie vor ein paar Monaten zum ersten Mal mit beschäftigt, dass der deutschsprachige Raum muss unglaublich Deutschland fokussiert sein, weil irgendwie, also wir sind ja die unmarkierte Norm, glaube ich, halt irgendwie. Ich hatte einen Text geschrieben irgendwie für ein Lexikon. Einer der Herausgeber, halt der, mit dem ich zu tun habe, ist halt Österreicher und lebt halt in Wien. Und ich fing halt den Text an mit, ja, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, bla 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 bla. Und dann dachte ich so, Bundesverfassungsgericht, welches eigentlich, das in Deutschland? Und warum setze ich eigentlich davor aus, dass das irgendwie alle kennen, dass das ein guter Aufhänger ist, dass es irgendwie im deutschen Bundesverfassungsgericht mal ein grundsätzliches Urteil zu informationeller Selbstbestimmung gab. Und ich meine, wenn einer anfangen würde, ja, nach dem so und so Urteil des des Bundesverfassungsgerichtes irgendwie bla 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 irgendwie, und ich würde denken, so, kenne ich gar nicht, was ist denn das für ein Urteil, und dann herausfinden, das ist das österreichische Bundesverfassungsgericht, finde ich ja auch komisch so, also ja, genau. Habe ich irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht in letzter Zeit, wie wenig wir von unseren deutschsprachigen Nachbarländern mitkriegen.
Ja, du dann demnächst mehr, weil du dort demnächst arbeiten wirst.
Genau.
Kurz mal.
Stabilisiert. Gut.
Ja, ich denke auch. Reicht, ne?
Genau.
Okay. Dann
verabschieden wir uns.
Ja, 1,5 Stunden. Feine Länge. Alles klar, dann
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau. Mal gucken, wenn wir unseren Rhythmus beibehalten, wahrscheinlich im Juli.
Genau.
Also, bis dann.
Ciao.
Tschüss.